Mich heute wieder hier zu sein, nachdem ich vor einer Woche in Rumänien war und noch eine Woche zuvor hier in Bonn in einer anderen Gemeinde gepredigt habe, da merkt man, wie schön es ist, wieder nach Hause zu kommen. Ich freue mich, heute bei euch zu sein. Lasst uns beten. Herr Jesus, danke, dass du unser Erlöser bist, unser Retter. Möchten dich loben und preisen, dass du Mensch geworden bist, unter uns gelebt hast, gehorsam bis ans Kreuz gegangen bist, um unsere Schuld zu tragen, dass du auferstanden bist und zur Rechten Gottes sitzt. Herr, wir möchten dich loben und preisen, du bist unser Gott. Und so bitten wir dich, dass du auch heute Morgen zu uns sprichst, durch dein Wort. Amen. Amen. Wir haben vor einer Woche eine neue Predigtreihe begonnen, wollen durch das Alte Testament gehen und sind heute im sechsten Kapitel des Buches Genesis, 1. Mose 6. Genesis. Bei Noah. Und ich lese uns Genesis 6 ab Vers 5. Da heißt es, der Herr sah, dass auf der Erde die Schlechtigkeit des Menschen zunahm und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war. Ich habe mal gelernt, eine Predigt soll man eigentlich nicht negativ beginnen. Gott scheint, wenn es um die Wahrheit zu gehen, gnadenlos zu sein. Das war so. Viele nehmen das Buch Genesis, den Noah und was da anderes an Berichten ist, nur bildlich. Nein, das ist reales Geschehen. Und das ist das Urteil Gottes. Und dieses Urteil ist wahr. Selbstverständlich. Aber irgendwo schreckt man doch zurück, wenn man das liest. Der Herr sah, dass die Schlechtigkeit der Menschen nur immer mehr zunahm. Wir sind am Anfang der Menschheitsgeschichte. Sind wir weitergekommen seitdem? Könnte man heute genauso als Urteil Gottes wieder nehmen. Ich bin immer noch erschüttert von dem, was sich vor kurzem in Istanbul zugetragen hat. Und das ist ja nur ein kleines Steinchen von dem, was im Moment weltweit los ist. In Istanbul, mitten in einer Touristengruppe, einer deutschen Touristengruppe, an einer Stelle, die zu meinen Lieblingsplätzen in Istanbul gehört, und wo ich auch immer wieder mit Gruppen bin, sprengt sich ein Selbstmordattentäter in die Luft und reißt 10 Menschen mit in den Tod. Die Schlechtigkeit nimmt zu. Alles Sinnen und Trachten seines Herzens nur immer nur böse. Das heißt in Römer 3, ab Vers 10, es heißt in der Schrift, es gibt keinen, der gerecht ist, auch nicht einen. Es gibt keinen Verständigen, keinen, der Gott sucht. Alle sind abtrünnig geworden, alle miteinander taugen nichts. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Das, was hier bei Noah ist, vor vielen tausend Jahren, war offenbar dasselbe zur Zeit des Paulus. Sind Menschen wirklich so schlecht? Natürlich tun Menschen auch viel Gutes, ja. Aber wenn ich Gottes Maßstab anlege, dann sind Menschen schlecht, ja. Sünder. Gott hat gesagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das war das, was Gott erwartet und was Gott erwarten konnte. Aber wie weit sind Menschen davon entfernt? Wenn ich Gottes Maßstab anlege und wenn ich noch dazu nehme, dass wir sein Ebenbild sind, dass man an uns Gott sehen müsste, dann wird dieses Urteil Gottes, mit dem unser heutiger Predigttext beginnt, so lebendig und so wahr. Ja, alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse. Vers 6, da reute es den Herrn, da bereut es Gott, dass er den Menschen gemacht hatte. Und es tat seinem Herzen weh. Das ist eine der Stellen in der Bibel, wo uns Gott mal so richtig in sein Herz schauen lässt. Ich hatte schon das eine oder andere Mal erwähnt, es gab vor 20 Jahren rund ein Buch mit dem Titel Wie geht es eigentlich Gott? Wie geht es eigentlich Gott? Hier sind wir mitten in diesem Buch, wie es eigentlich Gott geht, wenn er sich das anschaut, was er da geschaffen hat und Menschen so ganz andere Wege gehen, als er möchte, und so ganz andere Wege gehen, als gut für sie ist. Das ist so ein richtig Blick in das Herz Gottes, wenn er verlorene Menschen sieht. Wir lesen bei Jesus, als er diese ganzen Menschen, die in die Irre gingen, gesehen hat, da hat es ihn richtig erschüttert. Da hat es ihm, ging es ihm bis ins Innerste. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. So geht es Gott, wenn Menschen in die Irre gehen. Das lässt ihn nicht kalt. Das fällt ja uns mit Menschen schon oft schwer zu sehen. Aber wie viel mehr noch Gott, der uns Menschen liebt. Es ist verständlich, ich kann Gott verstehen, dass er bereut, dass er den Menschen gemacht hat. Ich kann es verstehen. Wie viele Erwartungen, ich rede jetzt mal menschlich, hat Gott gehabt? Er schafft sein Ebenbild. Der Herr sagte, Vers 7, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, mit ihm auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Harte Kost, oder? Das war nicht der ursprüngliche Plan Gottes und die Absicht Gottes. Das hatte er sich nicht so ausgemalt, beabsichtigt, dass das mal nötig sein würde. Ich will sie vom Erdboden vertilgen. Nicht, ich will sie ein wenig strafen. Vertilgen, vernichten, weg mit ihnen. Kann jemand Gott vorwerfen, dass er dabei zu hart wäre? Kann man Gott vorwerfen, dass das doch ein bisschen eine überzogene Reaktion ist? Auf gar keinen Fall. Ich kann Gott verstehen. Vom Erdboden vertilgen. Darf Gott das? Darf Gott richten? Darf Gott strafen? Wir erleben in der heutigen Zeit, dass das immer mehr auch in Frage gestellt wird. Man hat Gericht längst wegdiskutiert, wegbeschönigt. Wie kann denn das ein liebender Gott machen? Was ist dabei geblieben? So kommt es mir vor, sagen wir mal, fast wie ein Hampelmann, mit dem man alles machen kann. Darf Gott das? Natürlich darf Gott das. Er hat diesen Menschen geschaffen. Er hat diesen Menschen Regeln gegeben. Und wenn der Mensch sich nicht daran hält, natürlich darf Gott richten. Natürlich darf Gott töten und vernichten. Das sind die Dinge, die ich persönlich gar nicht so gern in mein Bild von Gott lasse. Wenn da steht, von der Erde vertilgen, wie kann denn Gott so ein strenger Richter sein, dass er sogar vernichtet? Gerecht hin oder her. Aber das gehört auch zu Gott. Dieser Gott ist absolut ernst zu nehmen. Ich weiß nicht, wie ihr Christ geworden seid, wie ihr zu Jesus gefunden habt. Aber es gehört zu meinen wichtigsten Momenten, wo ich zum ersten Mal erkannt habe, was es bedeutet, das ist ein heiliger Gott. Und ich habe nichts anderes verdient als den Tod. Ewige Verdammnis. Erst da wurde mir dann Errettung wirklich groß. Und als ich dann noch erkannt habe, dass das so ernst ist, dass Gott sich hat alles kosten lassen, seinen geliebten Sohn, da habe ich zum ersten Mal wirklich, glaube ich, verstanden, begriffen und ergriffen, das ist kein Spiel. Das ist kein Spiel. Gott will die Menschen vernichten wegen der Sünde. Das ist der heilige Gott. Wie groß ist Errettung, wenn du das verstanden hast? Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, mit ihm auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel des Himmels, denn es reut mich, sie gemacht zu haben. Mit ihm auch das Vieh. Warum müssen auch noch gleich die Tiere umkommen? Das ist bitter, bitter. Gut, die Tierarten werden gerettet, wir werden später noch mehr dazu hören. Nur schon hier so früh in der Bibel ist das, was tagtäglich der Fall ist. Da ist Sünde bei Menschen und andere sind davon betroffen. Hier das, die Tiere. Aber wie oft haben wir das jeden Tag aufs Neue, dass wir wegen Sündhaftigkeit anderer betroffen sind. Manchmal direkt, manchmal auch indirekt. Ich glaube, ich brauche euch das gar nicht lange zu erläutern. Von Sünde anderer sind wir betroffen. Bei den Tieren fängt es beim Sündenfall an. In Genesis 3, als diese erste Sünde begangen wird, ist auch die Natur davon betroffen. Verändert sich, der Tod kommt in diese Schöpfung hinein. Und entsprechend heißt es in Römer 8, Vers 20 und 22, Römer 8, 20 und 22, die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Ja, das ist ein Nebeneffekt. Menschliche Sünde, alles davon betroffen. Ich wünsche mir manchmal in einer Welt zu leben, wo das nicht so ist. Nur, das ist eine Utopie, das ist ein Wunsch. Realität sieht anders aus. Und jetzt kommt dieser Vers 8. Nur Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Nur Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Es gibt nicht viele Menschen in der Bibel, von denen das persönlich heißt. Kennt ihr welche, wo es das heißt? Bei Daniel? Bei Maria, und die musste ich auch denken. Die Maria, die Mutter Jesu, zu ihr sagt der Engel, Lukas 1,30, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Eine der ganz wenigen Stellen, wo das so direkt ausgedrückt wird. Ein junges Mädchen, wir wissen gar nicht, was so besonders an diesem Mädchen war. Wir erfahren nur, als dieser Auftrag kommt, heißt, sagt sie dann, mir geschehe nach deinem Willen. Punkt. Du hast Gnade vor Gott gefunden. Und ich musste noch an einen anderen denken, das ist der Mose. Da heißt es, der Herr sagt zu Mose, auch das, was du jetzt verlangt hast, will ich tun, denn du hast meine Gnade gefunden und ich kenne dich mit Namen. Ich kenne dich mit Namen, die Stelle mag ich so. Gnade gefunden heißt, ich kenne dich ganz persönlich. Wir könnten das noch mit Jesaja 43 weiter ausführen. Du bist mein, du gehörst mir. Ist euch aufgefallen, beim Noah, da erfahren wir nichts, was an dem Mann so ganz besonders wäre, dass er sich das verdient hätte oder ähnliches. Dieses Statement, du hast Gnade gefunden. Und dann steht da noch ein Nur. Passt zu unserer Einleitung, Nur. Das war eine dunkle Zeit und Gott findet den Noah. Du hast Gnade gefunden. Was kennzeichnet nun Noah, diesen ersten Menschen? Vers 9, das ist die Geschlechterfolge nach Noah. Noah war ein gerechter, untadeliger Mann unter seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott. Das hat ihn offenbar ausgezeichnet. Das ist wie ein Kontrast zu seinen Zeitgenossen. Er war ein gerechter Mann, ein untadeliger Mann, er ging seinen Weg mit Gott. Drei Punkte. Das ist so ein wohltuender Kontrast. Gerecht, das meint nicht perfekt. Der Noah war nicht perfekt, auch wenn wir wenig über ihn erfahren. Er ist nicht vollkommen. John MacArthur hat es so formuliert, gerecht heißt, nach Gottes gerechten Maßstäben leben. Ja. Er hat so gelebt, auf Gott ausgerichtet, wie es Gottes Maßstäben entspricht. Er hat einfach das getan, was Gott wollte. Er wollte ihm zu Gefallen leben. Er wollte Gott Ehre machen. Ganz natürlich. Wisst ihr, was mich da so ja fast mitnimmt, dass diese Zeit so besonders war, dass man das betonen musste. Da ist wenigstens einer noch, über den man sagen kann, der ist gerecht, der lebt wirklich mit Gott. Untadelig, das ist mehr der Ruf nach außen. Über ihn konnte man offenbar nicht sagen, du tust zwar so, als ob du glaubst, sondern er war wohl auch bei seinen Zeitgenossen als jemand bekannt, der wirklich mit Gott lebt, ganz natürlich, untadelig. Das lesen wir auch über Hiob, erster Vers im Hiob-Buch. Dieser Hiob war untadelig und rechtschaffen. Er fürchtete Gott und mied das Böse. Nichts von perfekt, nichts von vollkommen. Wir würden heute sagen, er lebte seinen Glauben. Ganz natürlich. Und dann geht es hier als drittes weiter. Der Noah ging seinen Weg mit Gott. Wir würden sagen, er steht in der Nachfolge Jesu. Der Noah ist eigentlich ganz unspektakulär, oder? Und doch so etwas Besonderes. Vers 10. Noah zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Erde aber war in Gottes Augen verdorben. Sie war voller Gewalttat. Gott sah sich die Erde an, sie war verdorben, denn alle Wesen aus Fleisch auf der Erde lebten verdorben. Da sprach Gott zu Noah, ich sehe, das Ende aller Wesen aus Fleisch ist da, denn durch sie ist die Erde voller Gewalttat. nun will ich sie zugleich mit der Erde verderben. Jetzt geht Gott offenbar daran, das umzusetzen, was er am Anfang gesagt hat. Es soll das Gericht kommen. Eine Flut, eine Wasserflut, die alle verdirbt. Alle. Gott spricht weiter zu Noah: Mach dir eine Arche aus Zypressenholz. Statte sie mit Kammern aus und dichte sie innen und außen mit Pech ab. So sollst du die Arche bauen, 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch soll sie sein. Mach der Arche ein Dach und hebe es genau um eine Elle nach oben an. Den Eingang der Arche bring an der Seite an. Richte ein unteres, ein zweites und ein drittes Stockwerk ein. Eine ganz genaue Bauanleitung für diese Arche, dieses Schiff, das die Menschen, die hineingehen, und die Tiere, die der Noah hineinnehmen soll, retten wird. Wie sah denn diese Arche aus? Ich glaube, solche Bilder kennen die meisten von uns, oder? Gibt es auch als Kinderspielzeug und Ähnliches. Ich finde den Elefant zwar süß, der da auf der Seite rausschaut, und auch die Giraffe, die oben rausragt, aber gehen wir besser zum nächsten Bild. Das ist ein länglicher Kasten. Es sind genaue Maße angegeben, wie so oft in der Bibel. Es ist von 300 Ellen die Rede, können wir umrechnen, sind mindestens, ich gehe mal von der kleinsten Elle aus, 135 Meter Länge. Das ist einiges, 135 Meter. 22,5 Meter Breite und 13,5 Meter ist die Höhe. Wir lesen im Bericht von 3 Stockwerken, jeweils in 4 Kammern eingeteilt. Auf diese Art und Weise konnte man Menschen und konnte man viele, viele Tiere auf die unterschiedlichste Art und Größe unterbringen. Eine genaue Bauanleitung. Eine ganz genaue Bauanleitung. So sollte die Arche aussehen. Da könnte ich den ganzen Tag drüber reden. Mich begeistert das, wie genau Gott vorgibt, denn das funktioniert. Ich bin ja ursprünglich Naturwissenschaftler und dann wird man hier sofort hellhörig, dass da entweder etwas Reales geschildert wird, was funktioniert, oder das Ganze ist Kokolores. Irgendwelche Träume. Nein. So ein Ding ist tatsächlich schwimmfähig. Das funktioniert. Auf den Platz werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Gott macht einen ganz klaren Plan. So sieht die Rettung aus. Und nur so. Der Noah konnte nicht anfangen zu verhandeln. Können wir es nicht vielleicht 100 Meter kürzer machen? Habt ihr euch mal überlegt, wie viel Arbeit es ist, ein 135 Meter langes Schiff zu bauen? Das ist eine Riesenarbeit. Können wir es nicht ein bisschen kürzer machen? Müssen es gleich 3 Stockwerke sein? Und Herr, dann nehmen wir halt nur ein paar Tiere rein und machen das alles ein bisschen anders. Nein. Er macht das genau so, wie Gott gesagt hat. Da wird nicht verhandelt. Das ist der Rettungsweg durch die Flut, die jetzt gleich kommt. Punkt. Und da wird nicht verhandelt. Ich will nämlich die Flut über die Erde bringen. Machst du die nächste Folie, sprich das weg. Ne, da muss noch eine dazwischen sein. Ja, dankeschön. Gerne eine Lehre, ja. Ich will nämlich die Flut über die Erde bringen, um alle Wesen aus Fleisch unter dem Himmel, alles, was Lebensgeist in sich hat, zu verderben. Alles auf Erden soll verenden. Das hat er vor, der Gott Noahs. Mit dir aber schließe ich meinen Bund. Mit dir schließe ich meinen Bund. Wäre nochmal ein Thema für sich. Werden wir sicherlich im Zuge des Alten Testaments nochmal ausführlicher drauf kommen. Mit dir schließe ich meinen Bund. Was ist das für ein Gott, der mitten im Gericht sich auf einen Menschen und seine Familie festlegt und sagt, mit dir schließe ich meinen Bund, dir sichere ich zu, du wirst errettet werden. Was ist das für ein Gott? Das zeichnet unseren Gott unter allem, was sonst unter Gott verstanden wird, wirklich aus. Ein Gott, der sich festlegt und auf den Menschen einlässt. Ein Gott, der sich verpflichtet. Gott darf doch eigentlich alles, was er will. Er hätte doch auch sagen können, machen wir mit dem Noah auch Schluss. Machen wir mit der ganzen Erde Schluss, fangen wir neu an. Nein, Gott legt sich auf Noah fest. Das ist unser Gott. Ist euch aufgefallen, dass wir das mehrmals heute Morgen schon gesungen haben in gewisser Weise? Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, derer ich nicht wert. Ja, das ist ein wunderbarer Gott, der sich auf Menschen festlegt, der sich ihnen gegenüber verpflichtet. Geh in die Arche, du und deine Söhne, deine Frau und die Frauen deiner Söhne. Von allem, was lebt, von allem Wesen aus Fleisch, führe je zwei in die Arche, damit sie mit dir am Leben bleiben. Je ein Männchen und ein Weibchen sollen es sein. Von allen Arten der Vögel, von allen Arten des Viehs, von allen Arten der Kriechtiere auf dem Erdboden sollen je zwei zu dir kommen, damit sie am Leben bleiben. Nimm dir von allem Essbaren mit und leg dir einen Vorrat an. Dir und ihnen soll es zur Nahrung dienen. Jetzt kommt eine genaue Anleitung, was mit den Tieren sein soll und mit Nahrung und wie das in die rettende Arche passt. Nächste Folie bitte. Gibt ganz tolle Rechnungen zu dem Thema. Das ist jetzt von Wort und Wissen. Ganz tolle Rechnungen. Wir haben ja eben die Maße gehabt mit 135 Meter Länge und so weiter. Und dann kannst du das sowohl die Ladefläche dieser drei Stockwerke berechnen. Du kannst aber auch die Kapazität berechnen. Die Kapazität, der, was also reinging in die Arche, entsprach einer Ladefläche von circa 280 Güterwagen. Das sind diese normalen, die hier immer vorbeifahren. Da die Ladefläche der Arche 276 Güterwagen entsprach, würde die Vorschrift der Deutschen Bahn bedeuten, dass unter Zugrundelegung der Ladefläche über mehr als 33.000 Tiere auf der Arche Platz gefunden hätte, und zwar Tiere von der Größe eines ungeschorenen Schafes. Also, manchmal sind Naturwissenschaftler schon lustig, was sie so rechnen. In die Arche hätten 33.000 Schafe gepasst. 33.000 Schafe. Wenn ich davon ausgehe, dass du nicht jede Tierart reinnehmen musst, sondern dich auf Gattungen beschränken kannst. Du musst zum Beispiel nicht alle Hunderassen reinnehmen, ist damit gemeint. Dann braucht es, manche Tiere sind ja größer, manche kleiner, ungefähr Platz für 10.800 Schafe. Wir haben Platz für 33.000 Schafe. Dreimal zu viel. Manchmal sagt man, wirft man uns vor, wenn du Christ wärst, musst du deinen Verstand an der Garderobe abgeben. Ich finde das sehr vernünftig, diese Rechnung. Dass ich sogar mir überlegen kann, ist denn das realistisch, dass Tiere in die Arche passen? Genug Tiere. Und Gott strengt hier meinen Verstand gar nicht bis zum Letzten an. Der gibt gleich dreimal so viel Platz, wie diese Rechnung hier ist. Wenn ich hier über die Arche lese und über die Sintflut, manchmal hört es sich doch an wie ein Märchen, oder? Nein, das ist Realität. Gott überlegt sich ganz genau, so kann Rettung an dieser Stelle aussehen. Ich hoffe, ihr seht mir meine Begeisterung nach für diese ganzen Rechnungen. Hat mich schon mein ganzes Christsein immer wieder begeistert. Das mündet jetzt in Vers 22. Noah tat alles genau so, wie ihm Gott aufgetragen hatte. Noah tat alles genau so, wie ihm Gott aufgetragen hatte. Was für ein Vertrauen in Gott, was für ein Glaube. Es hat auch noch gar nicht nach Regen ausgesehen, oder? Hat auch noch gar nicht nach Wasser ausgesehen. Wir lesen dann später, Wasser kommt von oben und von unten. Alles noch trocken. Und Noah macht sich an diese Riesenarbeit. Es sah noch gar nicht nach Gericht Gottes aus. Es war doch noch alles so schön friedlich hier. Und wird denn Gott überhaupt so handeln? Die einzige Grundlage, die der Noah hatte, war, Gott hat gesagt. Gott hat gesprochen. Ich habe mich schon auch gefragt, wie war denn das, als er dann anfing zu bauen? So ein schlichtes Sätzlein, er tat alles, was Gott angeordnet hat. Könnt ihr euch vorstellen, was die Nachbarn gesagt haben? Also der, das ist noch sehr, sehr milde ausgedrückt, glaube ich, gelacht. Also der hat doch irgendwo, der ist ein bisschen mehr als schräg, der Mann. Das ist ein ganz, ganz großes Vertrauen, was Noah hatte. Gott hat gesagt, und jetzt handle ich. Das hat Jahre gedauert, bis dieses Riesenschiff fertig war. Jahre. Es gibt da verschiedene Ansichten, wie lange das ist. Ich lese uns mal in dem Kapitel den Vers 3. Mein Geist soll nicht ewig in Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Diese 120 Jahre werden von vielen Auslegern gedeutet als die Zeit, bis die Sintflut kommt, nicht die Lebenszeit von Menschen. 120 Jahre, ich denke, dass diese Auslegung richtig ist, 120 Jahre zwischen der Ankündigung Gottes und dem Auftrag Gottes, tu das, bis hin, dass das Gericht Gottes kommt. So lang wartet der Noah. Für mich ist das in mehrfacher Hinsicht ein Bild. Ein Bild. Jesus hat gesagt, er kommt wieder. 120 Jahre sind lang. Nun sind es schon 2000 bald. Eine Zeit des Wartens und der Prüfung. Nehmen wir das ernst? Eine Zeit der Prüfung. Wird der heilige Gott seine Heiligkeit wirklich auch im Gericht erweisen? Man diskutiert das immer wieder weg, immer wieder weg. Gerade in Deutschland stehen wir da in einer sehr, sehr spannenden Zeit. Manche von euch haben es mitbekommen, im letzten Herbst begann eine Diskussion zwischen ausgelöst durch den Allianzvorsitzenden und Vorsitz Präses des Gnadauer Verband, Präses ist er, oder? Ja. Präses des Gnadauer Verbandes, Michael Diener, der sich zu manchem, vor allem auch im Blick auf Homosexualität und Verständnis der Bibel, sehr irritierend geäußert hat. Und wo auch Ulrich Pazzani, der bekannte Evangelist, Gegenposition bezogen hat. Gestern war ein Treffen in Kassel mit Ulrich Pazzani. Und da ging es um diese Themen. Was ist denn in der heutigen Zeit für Christen dran? Ich habe hier das Schlusspaper von gestern. Und da heißt es als Überschrift: Gemeinsam widerstehen und Christen in den Auseinandersetzungen um Grundfragen des christlichen Glaubens Orientierung geben. Ja. Da geht es um Fragen, inwieweit ist denn die Bibel noch Autorität für mein Leben? Inwieweit ist denn die Bibel noch Autorität für meinen Glauben? Und inwieweit wird denn durch die Bibel wirklich noch definiert? Was ist Errettung? Wie rettet Gott? Ganz wichtige Sache. Ich nehme an, es wird auch bald veröffentlicht. Ich habe nur ein Exemplar dabei. Ich lege es einfach hin und wer später möchte, kann gerne reinschauen. Ganz wichtige Sache. Wie hat sich Gott Errettung vorgestellt? Und wie stellt sich der Mensch Errettung vor? Ihr habt euch vielleicht gefragt, warum betone ich hier Maße und sonst etwas? Gott hat ganz genau definiert, so geschieht Errettung. Ich lese uns noch 5 Verse. Darauf sprach der Herr zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Denn ich habe gesehen, dass du unter deinen Zeitgenossen vor mir gerecht bist. Nimm die Tiere mit, geht es weiter. Denn noch 7 Tage dauert es, dann lasse ich es 40 Tage und 40 Nächte lang auf die Erde regnen und tilge vom Erdboden alle Wesen, die ich gemacht habe. Noah tat alles, was ihm der Herr aufgetragen hatte. Ich möchte mit schließen. Man kann die Arche, diese ganze Geschichte, auch so schön im evangelistischen Gespräch gebrauchen. Man kann sie aber auch für sich selber brauchen. Ein erster ganz wichtiger Punkt, den wir hier lernen können und den wir auch weitergegeben können: Gott straft Sünde. Das ist heute nicht mehr in, das weiß ich. Aber das ist auch für mich immer wieder eine ganz, ganz wichtige Lektion, die ich gerade von diesem auch brutal harten Text lernen kann. Gott lässt nicht mit sich spaßen. Zweitens, aber es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Ausweg. Der Mensch muss nicht in dieser Gottlosigkeit verharren. Der Mensch muss nicht Böses tun. Es gibt einen Ausweg. Gibt es eigentlich in dieser Zeit, Andreas hat es eingangs sehr treffend gesagt, wo vieles einfach hier ins Wanken kommt, wo man sich fragt, wie verändert sich auch Deutschland, gibt es eine bessere Botschaft? Es gibt einen Ausweg. Wir haben im Predigtext gehört, die Gewalttätigkeit nimmt zu, aber es gibt einen Ausweg. Drittens, es gibt aber nur einen einzigen Ausweg. Einen einzigen. Nochmal dieses Paper von gestern, von diesem Treffen mit Pazzani. Es geht hier darum, es gibt nur einen einzigen Weg zu Gott. Es gibt nicht viele Heilswege. Das sind zentrale Dinge dieser Geschichte. Man hat über ethische Themen mehr diskutiert, aber es geht immer mehr darum, ist Jesus der einzige Weg zu Gott? zur Errettung. Wenn Gott sich das hier mit der Arche so bis ins Detail überlegt hat, so geschieht Rettung, wie viel mehr, wenn es um Rettung durch Jesus geht. Und viertens und letztens, Gott bestimmt den Weg der Rettung. Er schafft diesen Weg. Jesus Christus ist für Sünder gestorben. Das ist wahr. Was ich tun muss, ich muss diesen Weg gehen. Im Großen, ich muss einmal in die Arche hinein. Ich muss einmal Jesus wirklich mein ganzes Leben geben. Sei du Herr und Heiland, Retter meines Lebens. Ja, aber man muss auch auf diesem Weg immer wieder gehen. Ich möchte bildlich die Arche immer wieder betreten. Den Weg vorgehen, den er vorgibt. Und ich möchte vom Noah lernen, zu vertrauen. Gott hat gesagt. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist Mensch geworden. Wir haben vor nicht langer Zeit Weihnachten gefeiert. Du hast unter uns gelebt, dass wir sehen, wie Gott ist. Und du bist ans Kreuz gegangen, damit es Rettung gibt. Danke, dass du unser Herr bist und dass du so voll Liebe bist und dass du nicht dabei stehen bleibst, dass du es eigentlich bereuen musst, Menschen gemacht zu haben. Herr, deine Liebe rettet uns. Dein Handeln am Kreuz rettet uns. Ich möchte dich bitten, dass du mir und uns jeden Tag aufs Neue hilfst, auf genau diesem Weg zu gehen. Mit unserem Leben, mit unseren Worten, mit dem, was wir bezeugen. Hilf uns, dass wir wirklich auf dich hinweisen. Mit dem, was wir tun, mit dem, was wir lassen und mit dem, was wir sagen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns ein glühendes Herz schenkst für verlorene Menschen, die diese Botschaft brauchen. Du allein rettest. Amen. Amen.